Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Ästhetik-Podcast, dein Podcast für die Reise zum Urgefühl des Seins. Mein Name ist Achim Ludwig und ich freue mich riesig, dass wir hier in den kommenden Folgen gemeinsam dieses spannende Thema Ästhetik immer mehr erfahren und entdecken. Und so auf diese Weise das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden.
Ja, und hallo, heute freue ich mich, dich zu der Folge Das Geheimnis der Ästhetik Teil 2 zu begrüßen mit dem Untertitel Wissen ist eine Illusion. Ja, und das klingt natürlich sehr frech. Ich möchte aber jetzt erstmal nochmal daran anknüpfen aus der letzten Folge, wo es darum ging, das Geheimnis der Ästhetik ist ja ein Geheimnis, das in uns verborgen ist. Und deswegen können wir Ästhetik auch nicht lernen, weil es ist ein Teil unserer Selbst. Wenn wir einer Rose begegnen oder von einem wunderschönen Baum, der vielleicht von goldenen Sonnenstrahlen des abendroten Himmels angeleuchtet wird, dann sind wir ganz tief ergriffen. Dann fühlen wir etwas in unserem Inneren, das ist reine, pure Existenzfreude. Und das ist das Urgefühl des Menschseins. Und das ist Ästhetik. Und das können wir nicht lernen. Wir können zwar Regeln lernen, wie wir Ästhetik erschaffen, goldener Schnitt, Fibonacci-Sequenz und so weiter, aber wir können das ästhetische Gefühl nicht lernen. Da wollte ich nochmal verstärken, das war so die Essenz der letzten Folge. Und in dieser Folge geht es darum, um unser Wissen. Aber das möchte ich jetzt Schritt für Schritt aufbereiten, denn Wissen ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie wir immer denken. Jetzt doch mal kurz das Geheimnis der Ästhetik. Finde ich sehr wichtig, dass wir das verstehen. Was ist ein Geheimnis? Beim Geheimnis der Ästhetik handelt es sich um ein offenes Geheimnis. Niemand muss es bewahren. Es ist jedem zugänglich, weil es ja ein Bestandteil von uns selbst ist. Jedem zugänglich, der eine bestimmte Form von Verstehen entwickelt hat. Also bewahrt sich dieses Geheimnis selbst. Nur der Verstehende kann es entschlüsseln. Und da du ja ein regelmäßiger Ästhetik-Podcast-Hörer bist, wirst du das bald auch können. Oder du kannst es jetzt schon. Dann schreib mir mal. Ein Beispiel. Für jemanden, der weder lesen noch schreiben kann, ist ja jedes Buch ein Geheimnis. Jedes Wort, ja sogar jeder einzelne Buchstabe ist für ihn ein Geheimnis. Und durch das Erlernen der Bedeutung der Schriftzeichen und dem Umsetzen in Geschriebenes und Gelesenes erweitert sich das Bewusstsein des Lernenden und das Geheimnis der einzelnen Wörter, Sätze, ganzer geschriebenen Seiten, ja bis zum ganzen Buch, erschließt sich ihm. Nun hat der Mensch durch das Lernen und Üben das notwendige Verstehen entwickelt, Geschriebenes zu enträtseln. Es ist nun kein Geheimnis mehr für ihn. Daher beschäftige ich mich jetzt in dieser Folge und den weiteren Folgen erstmal mit grundsätzlichen Wahrheiten, die das Verstehen von Ästhetik erst ermöglichen. Also es ist weniger ein Wissen, es ist mehr ein Erkennen. Deswegen ist Erkennen und die Erfahrung auch wesentlich wertvoller als Wissen. Und in dieser Folge geht es darum, dass Wissen gar nicht so wichtig ist. Das klingt ja auch wieder frech, aber sagt es keinem Lehrer an der Schule und auch an den Universitäten würde ich es dem Professor nicht direkt beim ersten Semester servieren. Aber es ist tatsächlich so. Im Grunde wissen wir so gut wie gar nichts. Die einzige Voraussetzung, das erforderliche Verstehen jetzt zu entwickeln, ist es, dass du eine große bedingungslose Offenheit dir ermöglichst. Eine Offenheit für ungewöhnliche Betrachtungsweisen, für eine ungewohnte Sicht der Dinge, wie zum Beispiel Wissen ist Illusion. Aber auch Einstein war davon überzeugt, dass Wissen eine Illusion ist. Weil Einstein sagte, wir können nicht alle über einen Kamm scheren. Wir können nicht sagen, das Erklettern eines Baumes ist leicht zu erlernen. Ja, das ist für einen Affen, mag das stimmen, aber der Elefant hat schon seine Schwierigkeiten damit. Die Giraffe, und was soll denn der Fisch sagen? Also, das ist mit dem Wissen, ist so eine Sache. Und ja, wir haben ja in unserer modernen materiellen Welt sind wir so ein bisschen wissenschaftsgläubig geworden. Wissenschaft ist so eine Form von Religion geworden. Wir kriegen so eine hypnotische Konditionierung mit, durch die Meinung von Verwandten, Eltern, Lehrern, Freunden oder sonstigen Dingen, die etwas zu ihrer persönlichen Wahrheit gemacht haben und uns als Kinder das dann aufpfropfen. Egal, um was es sich handelt, ob Ernährung, Sport, Gesundheit oder das Wetter, Auswirkungen von veganer Ernährung oder tierischer Ernährung. Jeder baut sich so aus so einem Puzzle von aufgeschnapptem Wissen, baut sich so seine Wahrheit zusammen. Aber das ist etwas wackelig. Das ist eigentlich gar keine Wahrheit und das ist auch kein Wissen. Das ist so, ich kann zum Beispiel niemandem erklären, wie man Klavier spielt. Ich könnte es, sagen wir mal, auf der Wissensebene ganz einfach erklären. Klavierspielen ist das Einfachste auf der Welt. Du musst nur mit dem richtigen Finger zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken. Und dann kannst du Klavier spielen. Ja? Dieses Wissen, dass du mit dem richtigen Finger zur richtigen Zeit auf dem Klavier die richtige Taste drücken musst, damit es Musik wird, nützt demjenigen nichts, der Klavier spielen möchte. Er kann die Bedeutung von Musizieren auf dem Klavier nur erfahren, wenn er sich ans Klavier setzt und selber übt und selber die Erfahrung macht von Klavierspielen. Ich möchte also echtes Wissen voranstellen. Und echtes Wissen, darunter verstehe ich das, was ich eben beschrieben habe, eine persönliche Erfahrung. Echtes Wissen ist nicht, Klavierspielen kann ich nicht erklären, indem mir jemand sagt, wie es funktioniert, sondern echtes, das Wissen über Klavierspielen kann ich nur machen, indem ich selber Klavier spiele. Und dann kommt ein Erkenntnisprozess. Und dann wird aus Wissen Erkenntnis und Weisheit. Und dann ist es wichtig und dann ist es wahr. Aber echtes Wissen ist deswegen, also diese Erkenntnis ist eine persönliche Erfahrung des einzelnen Individuums. Und die kann auf gar keinen Fall irgendwie übertragen werden. Wenn ich einem Kind erkläre, was ein Orgasmus ist, wird das Kind das nicht verstehen können. Erst wenn es die sexuelle Reife erfahren hat und den ersten Orgasmus hat, dann ist es ihm klar geworden. Vorher kann man es ihm beschreiben, erklären, aber es wird es nie verstehen. Und es will wissen, dass es so etwas gibt. Aber es kann es erst erfahren, wenn es selber diese sexuelle Reife hat und selber einen orgasmischen Zustand erfahren hat. Und jede Form von Schulbildung oder universitärem Studium kann auch nicht zu echtem Wissen führen. An diesen Institutionen kann man ja nur repetitives, also wiedergegebenes Wissen erlangen, also eine Nacherzählung von Erkenntnissen einer Gruppe von Wissenden, in dem Fall Lehrer oder Professoren oder was auch immer. Also da der Erkenntnisweg des Wissenden für uns jedoch nicht erfahrbar ist, müssen wir das Erlernte glauben oder nicht. Das Erlernte von jemand anderem müssen wir glauben. Und erst wenn wir es selber erleben, selber erkennen, selber die Erfahrung machen, dann wird es zu unserem wirklichen Wissen. Und dann ist es eigentlich kein Wissen im Sinne, sondern Weisheit. Also ich möchte jetzt hier überhaupt nicht die moderne Wissenschaft irgendwie kritisieren oder an den Pranger stellen. Es ist schon super, 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 super wichtig, dass wir Menschen neugierig sind und forschen und immer mehr wissen wollen. Das ist super wichtig, aber wir dürfen uns nicht einfach da fallen lassen und unkritisch das alles hinnehmen, was uns erzählt wird. Dann kommen es zu ganz komischen Sachen. Ich habe es erlebt, früher, Anfang Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hieß es ja, dass Amalgam der beste Werkstoff sei in der Zahnheilkunde, der beste Füllungswerkstoff. Ja. Man hat also unglaublich viele Studien gemacht, dass du sagst, ja gut, da ist Quecksilber drin. Das Quecksilber ist super giftig, aber wenn das in den, wie das in den Zähnen ist, kann der Körper dieses Quecksilber nicht aufnehmen. Dieses Quecksilber wird ausgeschieden. Theoretisch könnte man Quecksilber trinken und es wird ausgeschieden. Der Körper hat keine Mechanismen, dieses Quecksilber, diesen toxischen Bestandteil des Quecksilbers aufzunehmen. Wenn jedoch in den Mund etwas anderes kommt, jemand, der zum Beispiel Amalgamfüllung hat und der hat eine Goldkrone bekommen, dann findet ein katalytischer Austausch statt. Das heißt, die minderwertigen Ionen des Quecksilbers möchten zum hochwertigeren Metall rüber und schwimmen durch den Speichel, der wie ein Elektrolyt wirkt, wie in einer Batterie, schwimmen durch den Speichel zu Goldkrone. Die Goldkrone wird schwarz und der Mensch schluckt dieses gelöste Quecksilber runter und dann vergiftet er sich. Und das war ein Stand der Wissenschaft, das wusste man einfach nicht. Man hat gesagt, das ist das Beste, der beste Werkstoff. Okay, für die Erhaltung des Zahnsystems stimmt das auch, weil das Quecksilber ist weich, das Amalgam, das passt sich immer wieder an, das ist dicht, aber es zerstört den Restkörper, wenn der Mensch in ein anderes Metall kommt. Und ich hatte mal eine Patientin, eine Dokumentation von einer Patientin gesehen, die hatte blutenden Speichel. Das heißt, der Körper war so vergiftet, die hatte ein Piercing, die hatte eine Goldkrone, die hatte Tattoos. Da waren so viele Schwermetalle in dem Körper unterwegs und der Körper vergiftet über die Schleimhäute, dass er vor lauter Verzweiflung über die Speicheldrüsen entgiftet hat. Dieses Mädchen hatte blutigen Speichel. Das ist der Hammer. Und man dachte halt, ja, aber das ist doch so gut, das Quecksilber. Und so ist es eben. Ständig findet die Wissenschaft was heraus, was sich nach ein paar Jahren als Trugschluss herausstellt. Denk mal an die tierischen Proteine, was die angerichtet haben, dass die Kinder so viel Milch trinken sollten. Heute weiß man, dass das Osteoporose hervorruft, wenn wir Kuhmilch den Kindern geben. Früher hat man gesagt, oh, das ist das Wichtigste am Tag, ein Liter Milch für die Kinder. Und das ist eigentlich pures Gift für unsere Knochen. Ja, deswegen, wenn wir jetzt, also ich habe mich gerade in Rage gerichtet, sorry, aber dieses wissenschaftliche System der letzten Jahre bietet einfach die Möglichkeit nicht an, das alles zu sehen. Und wir müssen immer damit kritisch, mit wissenschaftlichen Studien, immer kritisch umgehen. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, um das Geheimnis der Ästhetik zu verstehen, müssen wir uns nullen. Wir müssen in einen Bereich des Nichtwissens eintauchen, sozusagen. Also wir brauchen hilfreiche Ideen ohne die Grenzen einer Methodik. Nur mit einer befreiten Denkweise können wir das Ästhetische für uns verständlich machen. Wir müssen uns resetten. Wir müssen uns nullen. Wir müssen den Zustand des Nichtswissens wiederherstellen. Oder wieder so werden wie ein Kind, was ich ja tausendmal erzähle, werde so wie die Kinder. Und dann kommen wir immer näher ran an unseren ursprünglichen Zustand. Oder man, um das mit den Worten mit Sokrates auszudrücken, ich weiß, dass ich nichts weiß. Dieses Nichtwissen, ja, das ist das Allerwichtigste für unsere Existenz. Das klingt jetzt mal ein bisschen wieder bescheuert, aber das liegt einfach daran, dass wir so programmiert sind, dass es das Wissen über alles geht, ja. Aber darum geht es in dieser Folge und vielleicht auch in der nächsten nochmal, da ich das vertiefe, dass es wichtig ist, dass wir nicht wissen. Dieses Nichtwissen ist lebensnotwendig. Stell dir mal vor, was wäre, wenn wir alles wüssten? Was wäre, wenn wir wüssten, wann welcher Mensch stirbt? Was wäre, wenn wir wüssten, wenn jemand krank wird? Was wäre, wenn wir den Zeitpunkt wüssten, wann wir stürzen oder einen Unfall haben? Was wäre, wenn wir wüssten, wann wir sterben? Wir könnten nicht mehr normal leben. Wir würden wahnsinnig. Ich glaube, wenn wir alles wüssten, wenn ich wüsste, wann ich stürze, wenn ich wüsste, wann meine Freundin mit mir Schluss macht, wenn ich wüsste, wann meine Eltern sterben, wenn ich wüsste, wann ich mir ein Bein breche, stell dir das mal vor, wir würden wahnsinnig, wir würden alle bekloppt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht wissen. Und das ist das Beeindruckende an Sokrates Philosophie. Darauf komme ich auch nochmal, ich werde auch nochmal eine Geschichte von Sokrates vorlesen. Vielleicht schaffe ich es noch in dieser Folge, aber da gibt es so, Sokrates ist einer für mich der größten Philosophen, weil er den Grundstein legt für das Allerwichtigste, für ein gesundes, glückliches, erfülltes Leben und wieder ein Zurückkommen in das Urgefühl des Seins, dass er sagt, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Es hat mal ein weiser Mensch gesagt, die tiefsten Wurzeln des menschlichen Egos sind in dem Gefühl zu finden, zu wissen. Ja, ich bin auch selber so ein Besserwisser. Ja, wenn ich höre Menschen, die erzählen über irgendetwas und ich denke mir, ach, das weißt du doch viel besser, dann gebe ich da meinen Sermon rein und dann wird gestritten und bla 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 bla. Aber im Endeffekt wird um nichts gestritten, weil ich weiß nichts und mit den Menschen, die ich zu tun habe, die wissen auch nichts. Wir wissen eigentlich gar nichts. Und das ist genau das, was auch Einstein sagte. Einstein sagte auch von sich aus, dass er eigentlich gar nichts weiß und das Wissen nicht wirklich wichtig ist. Dass eben diese Sache mit dem Fisch, dass er sagte, ja, du kannst dem Affen beibringen, wie er im Baum klettert, aber dem Fisch werde ich es nicht beibringen können. So ist das jetzt hier. Und jetzt erzähle ich doch nochmal diese Geschichte von Sokrates. Manchmal muss man einfach spontan sein. Aber ich finde die so cool und das hat auch so viel mit dem Thema, mit dem Geheimnis der Ästhetik zu tun, weil es ist so zentral ist und auch vor allen Dingen als Sokrates, als Experte des Nichtwissens, muss ich jetzt auf jeden Fall mal diese Geschichte noch loswerden. Ich lese sie mal aus einem Buch vor. Achtung, jetzt gibt es die Geschichte. Es war Mitternacht und noch immer war Sokrates nicht heimgekehrt. Seine Schüler und Freunde waren besorgt. Seit frühmorgens war er schon fort. Nirgendwo in der Stadt hatte man ihn gesehen. Er hatte niemanden besuchen wollen und so wusste niemand, wo er war. Seine Schüler und Freunde schwärmten aus, um ihn auf allen Straßen und Gassen zu suchen. Es war eine helle Mondnacht. Nach einer Weile suchten sie auch die Umgebung der Stadt nach ihm ab. Der Morgen dämmerte bereits. Soeben verblasste der letzte Stern am Himmel. Da fanden sie ihn, unter einem Baum sitzend und zum Himmel aufstarrend. Von der Kälte der Nacht fast erfroren, gleich einem Standbild. Seine Freunde rüttelten ihn, doch er war nicht von dieser Welt, sondern irgendwo anders, in einer anderen Sphäre. Vielleicht bei den Sternen droben, auf die er die ganze Nacht lang gestarrt hatte. Endlich erkannte er sie, rührte er sich. Er sah seine Freunde an und wollte wissen, wie viel Zeit ist vergangen. Seine Freunde erwiderten, »Na, die Nacht ist gleich vorbei, der Morgen dämmert. Seit gestern früh vermissen wir dich. Wo warst du?« Sokrates darauf, »Ah, ich ging hierher. Ich sah frühmorgens die Sonne aufgehen. Ich sah, wie der Mittag vorbeiging. Ich sah am Abend den Sonnenuntergang. Ich bin den ganzen Tag lang der Sonne gefolgt. Und dann brach die Nacht herein. Der Mond ging am Himmel auf. Die Sterne begannen zu funkeln und faszinierten mich. Ich verlor mich in die Sterne. Ich habe nicht bemerkt, wie viel Zeit vergangen war.« Seine Freunde fragten, »Was ist am Mond und an den Sternen so besonders? Was hat dich denn an der Sonne dermaßen fasziniert, dass du nicht bemerkst, wie all die Stunden vergingen?« Sokrates erwiderte, ihr wundert euch? Eigentlich sollte ich mich wundern. Wie könnt ihr den Mond und die Sterne ansehen oder die Sonne, ohne überwältigt zu sein? Wie könnt ihr nicht vor Ehrfurcht verstummen, euch zu ihnen hingezogen fühlen, ja versucht sein, in ihren Gesang, ihre Musik einzustimmen? Genügen sie euch nicht? Das frage ich euch. Wie könnt ihr mich fragen, was ist denn so toll am Mond und an den Sternen, dass du nicht einmal merkst, wie die ganze Nacht vergeht? Gesegnet diejenigen, die im Mond und in den Sternen, den Bäumen, Meeren und Bergen oder in den Augen eines anderen suchen und dort auch etwas finden. Vielleicht können nur ihre Augen sehen und der Rest ist einfach blind. Ja, coole Geschichte, oder? Ich finde es jedenfalls toll. Ja, auch wir sind blind. Auch wir können nichts sehen. Und woher kommt diese Blindheit? Hierüber gibt es ein paar Dinge zu wissen, wo diese Blindheit herkommt und wie wir sie heilen können. Und da sind wir wieder ganz dicht bei der Ästhetiklehre. Denn wenn wir das verstehen, wie wir das heilen können, dann kriegen wir den Zugang zum Urgefühl des Menschseins. Und das erfährst du in den nächsten Folgen oder vielleicht auf dem Ästhetikseminar auf Schloss Drachenburg. Schauen wir mal. Du wirst es auf jeden Fall erfahren. Ich werde es dir erzählen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das war's mal wieder. Das Geheimnis der Ästhetik, Teil 2, Folge 44. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Besuch mich auf meiner Webseite www.achimludwig.de oder auf Instagram achim-ludwig oder wo auch immer. Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Ich würde mich freuen über jeden Austausch. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Achim Ludwig.
Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst nicht mit deinen Augen und du hörst nicht mit deinen Ohren. Ja, du fühlst nicht mit deinen Händen. Herz. Das Geheimnis mit deinem Herz, das nicht benannt werden muss.